Martina hat es gesagt, ich möchte ein bisschen mit euch über das Gebet reden. Die Frage so ein bisschen, ist es ein, oder das Gebet ist eine ausgesprochene persönliche Angelegenheit. Jeder tickt da ein bisschen anders, wo auch immer ein bisschen mit Erfahrungen zu tun hat, mit Prägungen zu tun hat. Ist Mundart okay oder lieber auf Hochdeutsch? Entschuldigung, die Frage. Dann erlaube ich mir so weiterzufahren. Wir machen Erfahrungen im Gebet. Gute, schöne, vielleicht aber auch enttäuschende. Und wenn sich etwas mit Erfahrungen verbindet, dann kann man nicht mehr objektiv über etwas reden. Dann ist es, jetzt eine Predigt über das Gebet ist, hat etwas auch mit mir zu tun, was ich erlebt habe. Und es ist eben kein trockenes Referat, jedenfalls hoffe ich das. Ich habe es gesagt, es ist subjektiv, es ist erfahrungsbezogen. Und so möchte ich ein bisschen ja, aus meiner Gebetsbiografie erzählen, im Bewusstsein, dass jeder eine andere hat. Und jeder von euch andere, vielleicht auch spektakuläre Gebetserhörungen kann berichten. Als ich klein war, hat mein Grossi mit meinem Bruder und mir, wenn wir bei ihr übernachtet haben, das Gebet gesprochen, so zum Schlafen gehen. Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das war eines von diesen Gebeten. Oder wir, in der Schweiz kennen wir das Lied, ich höre ein Glöckli. Und das heisst dann an einer Stelle, im Bett tue ich beten und schlafe denn ein, der liebe Gott im Himmel wird auch bei mir sein. Das sind Erinnerungen. Erinnerungen, wo man vielleicht als Kind an Einschlafritual gehabt hat, wo, ja, vielleicht warme Gefühle, schöne Erinnerungen wecken. Die Gebete mit dem Grossi haben irgendeine aufgehört. Man hat, also ich habe eigentlich nach meiner Konf, letztes Schuljahr, Anfangsausbildung, ich sage mal in Gott, ferne Phase gehabt. Nicht bettet, nicht glaubt. Also wir haben am Tisch bei uns daheim immer das Tischgebet gesprochen, ja. Aber sonst ist der Glaube nicht so, hat nicht so den Stellenwert gehabt bei uns in der Familie. Ich bin von einem Schulkollegen dann während der Ausbildungsjahr in einen Jugendkreis eingeladen worden. Es waren coole Leute dort. Es hat gefeckt, die Gemeinschaft war gut. Neben Bibelarbeiten ist logischerweise auch immer betet worden miteinander. Aber ich habe für mich gespürt, die Leute da drinnen, die haben etwas, das habe ich nicht. Später habe ich den Jugendkreis wieder verlassen. Ich hatte eine Zeit, wo ich als Taxichauffeur gearbeitet habe. Der Jugi war am Samstagabend. Das ist einfach der wichtigste Tag der Woche. Also konnte ich nicht mehr gehen. Man hätte ja doch irgendwie Geld verdienen müssen. Und dann, als ich dann die Stelle wieder gewechselt habe, bin ich wieder zurück in den Jugendkreis. Das war im 01 im Frühling. Und dann, ja, dabei gewesen, mit den Leuten unterwegs gewesen und irgendeinisch auch in einer Gebetsgemeinschaft, wo ich dann gemerkt habe, oh, auch Rolf hat mal ein Gebet laut gesprochen. Das ist wie ein Start gewesen von einem Prozess, von Veränderung, vom Lernen, wo bis heute anhaltet. Ich habe im Laufe vom Leben verschiedene Formen vom Gebet kennengelernt. Das Gebet in einer grossen Gruppe, das Gebet im stillen Kämmerli. Das Gebet in einer stillen Woche auf der Chrischona. Das Gebet, wenn auch noch für kurze Zeit, in der Zweierschaft. Und heute, wir schaffen es leider nicht jeden Tag, aber wenn wir am Abend am Bett vor der Julia stehen und den Tag miteinander ein bisschen abschliessen, das ist etwas Wertvolles. Das Gebet ist und bleibt eine Glaubenssache. Ein Skeptiker können wir von einer Gebetserhörung nicht überzeugen. Wenn wir mit unseren Bitten vor Gott kommen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass er dir gehört. Dürfen wir vertrauen, dass er uns ernst nimmt. Ein bewegendes Beispiel aus dem Alten Testament ist das von der Hanna. Sie hat so darunter gelitten, dass sie kinderlos geblieben ist. Und sie ist Gott in den Ohren gelegen. Und er hat ihr den Sohn geschenkt. Sie hat ihn Samuel genannt, was auf Deutsch übersetzt so viel heisst wie von Gott erbeten. Auch Jesus hat uns wie ein Beispiel gegeben von einem sehr intensiven Gebetsleben. In den Evangelien können wir immer so kleine Randnotizen lesen, wie er im Gebet unterwegs war. Lukas erzählt, es geschah in diesen Tagen, dass Jesus wegging auf den Berg, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und wählte 12 von ihnen aus. Jesus ist vor einer wichtigen Entscheidung gestanden. Wer soll ich als Apostel berufen? Wer kommt in den engsten Mitarbeiterkreis? Und das ist vielleicht der Inhalt von dem Gebet, wo er sich zurückgezogen hat. Für mich ist das eine Einladung. Wenn wir von einer wichtigen Entscheidung in unserem Leben stehen, gehen wir ins Gebet. Es kommt nicht immer der Zettel von oben runter, wo es steht, tu das. Also ich habe es noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Aber wir dürfen Gott um Wegweisung bitten. Spektakuläre Gebetserhörungen habe ich eine tatsächlich so erlebt. Ich bin in meinem Studium dran gewesen, zu überlegen, oder ich habe wie für mich einen Beruf in die Mission zu gehen. Auf Ostasien. Und diese Berufung, man sagt das immer, oder Krishona haben wir gelernt, sogenannte Vocatio interna externa. Man hat das Gefühl, Gott ruft einem, aber das muss von außen irgendwie noch bestätigt werden, auf irgendeine Art und Weise. Aber die Bestätigung ist nicht gekommen. Und ich habe Gott gefragt, jetzt sag mir endlich einmal, was Sache ist. Und wir haben dann ein Seminar gemacht. Ich war einer von den Mitorganisatoren gewesen. Und an dem Tag, oder Tag voran, bin ich krank geworden. Ich habe eine Grippe gehabt, also richtig Kopf wie Fieber. Ich bin daheim im Bett geblieben. Habe auf die Reise nicht mitgehen. Ich bekomme an dem Tag von einem Kollegen von Deutschland ein Telefon, wo mir sagt, Rolf, mach, was du willst. Aber ich sehe dich nicht in der Mission in Ostasien. Danke. Das ist das gsi, was ich gebraucht habe. Ich bin im Laufe am Nachmittag, unten am Kopieren gsi im Brüderhaus auf der Krishona und, Leiter von Krishona Deutschland ist ja da gsi, oder wir haben dann begegnet im Gang und dann sage ich ihm, Rainer, also, China, das hat sich erledigt. Na, endlich wirst du vernünftig. Das war seine Reaktion gsi. Das Gebet hat Auswirkungen. Wir dürfen Gott um Wegweisungen bitten. So wie Jesus es auch erlebt hat. Jesus hat gelebt in einer ununterbrochenen Beziehung zu seinem Vater. Er ist immer mit ihm unterwegs gewesen. Und Jesus ist da ein Vorbild. Also nicht nur im Gebet, aber gerade dort kann er uns ein Vorbild sein, wie eng er unterwegs gewesen ist. In der Bergpredigt gibt es eben nicht nur das Unser Vater, sondern er sagt auch etwas über das Gebet, über die Haltung dazu. Er sagt, wir sollen nicht viel Wort machen. Wir dürfen nicht meinen, dass wir Gott mit unseren Worten in Bewegung bringen. Er ist schon längstens in Bewegung auf uns zu. Jesus hat das bewiesen. Sein Kommen ist schon die Bewegung von Gott auf uns Menschen zu. Auch, und ich denke, das kennt auch der ein oder andere, wenn wir an Gott glauben, manchmal ist uns nicht nach dem Gebet zumut. Was tue ich, wenn ich keine Lust habe zum Beten? Wenn ich wie eine Blockade habe zum Gebet? Das Heil, das die Bibel uns anbietet, ist nicht von meinen Gefühlen abhängig. Es ist nicht von meiner Haltung abhängig. Unser Glaube ist keine Gefühlssache. Wir glauben ja nicht an Gefühl, wir glauben an Tatsachen. Und deshalb dürfen wir unser Gebet auch nicht von einer Stimmungslage abmachen. Fürs Gebet braucht es Disziplin. Unser Trauzeug, mein Kollege von Deutschland, hat, das ist jetzt auch schon viele Jahre her, recht eine schwere Zeit gehabt. Und dann hat er irgendwann mal am Telefon zu mir gesagt, Rolf, tu du für mich beten, ich kann gerade nicht. Für ihn ist, ja, das Einzige, was er noch zur Verfügung hat, ist der Psalm 13, wo er für sich immer mal wieder gelesen hat. Wie lange, Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorge tragen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen Tag für Tag? Wie lang noch soll mein Feind sich über mich erheben? Sieh mich an, erhöre mich, Herr, mein Gott. Mache meine Augen hell, damit ich nicht zum Tod entschlafe. Damit mein Feind nicht sage, ich habe ihn überwältigt. Meine Gegner nicht jauchzen, dass ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Güte. Über deine Hilfe jauchzt mein Herz. Singen will ich dem Herrn, denn er hat mir Gutes getan. Das ist das, wo er noch keine Bette. Manchmal auch mehrmals am Tag. Und das ist für ihn so eine Art Notration im Glaube gewesen, wo ihn so ein bisschen im Glaube hat am Leben behalten. Es ist für ihn wie eine Wüstenwanderung gewesen. In dieser Zeit. Gott macht uns keine Vorschriften über das Gebet. Es ist ihm nicht wichtig, was wir sagen. Es ist ihm wichtig, dass unser Herz mit ihm unterwegs ist. Es ist ihm wichtig, dass wir mit ihm verbunden sind. So ist zum Beispiel der Psalm 88. Einer der dunkelsten Psalmen. Dort redet ein Mensch, wo man könnte meinen, er ist wirklich depressiv. Wo kein Licht mehr sieht. Das Einzige, was er noch hat, er bleibt vor Gott stehen und redet mit ihm. Er klagt ihm das Leid, das er hat, und da heißt unter anderem im Psalm, Herr, mein Gott, ich bin mit Leiden gesättigt und mein Leben ist dem Totenreich nahe. Ich zähle zu denen, die in die Grube hinabsteigen, bin wie ein kraftloser Mann, ausgestoßen unter die Toten. Meine Vertrauten hast du mir entfremdet, hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Eingeschlossen bin ich, komme nicht heraus, mein Auge vergeht vor Elend. Also da ist nichts mehr an Freude am Gebet. Nichts mehr an der Freude in der Beziehung. Und doch blieb der Mensch in all der Ausweglosigkeit. Er blieb vor Gott stehen. Er suchte Kontakt mit ihm. Er redet mit ihm. Er klagt ihm das Leid. Er redet weiterhin mit Gott. Er blieb in der Beziehung und dem Betenden. Und seitdem, ich rufe zu dir, Herr, alle Zeit. Ich strecke meine Hände aus nach dir. Das ist eine Einladung. Eine Einladung auch an uns. Egal, wo wir stehen, egal, wie es uns geht, wir dürfen mit Gott weiter im Gespräch bleiben. Wenn wir Gott nicht verstehen, warum wir so leiden müssen, oder andere, dass wir auch vor dem Gott stehen bleiben und ihm unser Leid klagen. Das ist ein sogenannter Klagepsalm. Und David hat viel Kropflehrte in den Psalmen vor Gott betrieben. Vor Gott klagen geht in der Ordnung, sage ich. Und Gott anklagen, selbst das ist in der Ordnung. Wir dürfen einfach nicht vergessen, er ist der Souverän und er ist der Allmächtige. Wir dürfen ihn klagen, wir dürfen ihn anklagen, aber um Gottes Willen nicht vor ihm abwenden. Ein anderes Vorbild im Gebet ist der Georg Müller gsi oder George Müller gsi. Sein Leben und Wirken ist im Film George oder Georg Müller, ein Mann, der die Welt veränderte, beschrieben. Er hat 1835 ein Waisenhaus in Bristol gegründet und hat im April 36 oder ein Vierteljahr später die erste Kind aufgenommen. Und das ist das sogenannte Wunder von Bristol gewesen, wo dort zu der Anfang genommen hat. Wo sich im Laufe der Jahre zu einem Unternehmen, wo 2000 Waisenkinder aufgenommen hat, entwickelt hat. In 5 grossen Häusern. Und Georg Müller hat sich 2 Dinge vorgenommen. Ich erzähle nie einen Menschen, den ich brauche. Ich erzähle es Gott. Ich bitte Gott um Hilfe. Und das Zweite, ich werde Außenstehenden niemals meine finanzielle Not mitteilen. Und wenn sie noch so gross ist, Gott bitte und anderen nie um Nöte erzählen. Er hat mit dem nicht nur der Waisenkind helfen, sondern er wollte zeigen, dass Gott eingreift. Er wollte Zeuge sein, mit seinem Gottvertrauen andere Christen stärken. Und auch nicht Christen gegenüber hat er wollte zeigen, Gott gehört auch heute noch Gebet. Und sein Glaube ist reich belohnt worden. Es ist so viel Gabe hineingeströmt, dass er im 2. Jahr und dann nochmal ein Jahr später 3 Häuser bezogen hat. Nie hätte er von seinen Grundsätzen müssen abweichen, obwohl der jährliche Geldbedarf damals 30.000 Pfund Sterling betragen hat. Und das ist sehr viel Geld. Gsi, auch damals schon. Nie hat Gott sie im Stich gelassen. Sie haben all die Nöte, all die Sorgen haben sie vor ihm ausbreitet. Und er hat ihnen geholfen. Die ganzen Glaubenserfahrungen, die der Georg Müller in den 65 Jahren gemacht hat, in denen er das Werk getan hat, das hat ganze Bücher gefüllt. Und er hat sich in seinem Gebetsleben, neben dem, was ich vorhin gesagt habe, an 5 Punkte gehalten. Das erste, er hat gewusst, Jesus Christus ist das Angebot von Gott. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Er hat uns gelehrt, dass wir Gott als Vater anreden dürfen. Und nur für ihm sei Dank können wir uns unserem himmlischen Vater nähern. Jesus hat uns vom Bösen erlöst. Und er hat gewusst und gesagt, wer mit Jesus lebt, der tut sich bewusst von der Sünde trennen und lossagen. Das andere habe ich gerade schon ausgeführt. Er hat auf das vertraut, was Gott versprochen hat. Und ihm ist es wichtig, sie im Gebet nach Gottes Wille zu fragen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. So zu beten und herauszufinden, Gott, was willst du von mir? Was ist dein Wille? Nicht meine eigenen Bedürfnisse befriedigt bekommen, sondern Gottes Wille tun. Und zum Schluss, das 5. Durchheben. Gebet ist anhaltend. Man bleibt dran. Weil es passiert nicht immer gerade sofort etwas. Es geht nicht nach unserem Zeitplan. Und auch das ist wieder die Einladung an uns. Gott lädt uns ein. Jesus hat uns gezeigt, dass wir Gott als Vater dürfen anreden. Als ein liebender Vater, der uns versorgt. Im Unser Vater oder im Gottesdienst tun wir das. Wir dürfen uns, Jesus sei Dank, unserem himmlischen Vater nähern. Im Hebräerbrief stehen 2 Verse, wo Kapitel 4, 15, 16, wo so frei übersetzt heisst, weil Jesus ganz Mensch gewesen ist, kennt er unsere Schwachen. Er ist wie wir in Versuchung gebracht worden. Er ist versucht worden, sich von Gott loszusagen, aber er hat widerstanden, er ist ohne Sünde geblieben. Und deshalb dürfen wir vor Gott kommen. Gott wird uns, ohne dass wir es verdient hätten, reich beschenken. Und er wird mit seiner Hilfe zur rechten Zeit kommen. Das Zweite, Jesus hat uns vom Bösen erlöst. Wir beten es wieder im Unser Vater, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und Paulus stellt im Römerbrief die rhetorische Frage, 6 Vers 1, sollen wir etwa in der Gottesferne verharren, damit Gottes Geschenk noch größer werde? Ich habe es gerade schon gesagt. Wer mit Jesus unterwegs ist, tut sich bewusst von Sünd trennen und lossagen. Gott ist es Licht. Und er mag keine Dunkelheit in seiner Umgebung. Und auch wir dürfen vertrauen auf das, was Gott versprochen hat. Psalm 50 lesen wir die Verheißung für unser Beten. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten und du wirst mich preisen. Oder in anderer Übersetzung, rufe mich an am Tag der Not. Telefoniere mit mir, wenn du in der Not bist. Ich weiß nicht, kennt ihr den Satz auch? 5015 ist die Telefonnummer von Gott. Hat man bei uns manchmal gesagt. 5015 ist Gottes Telefonnummer. Psalm 50, Vers 15. Wer betet, das gilt auch für uns, er fragt sich, was ist dein Wille, Gott? Und nicht, was will ich oder was brauche ich oder was tut mir gerade gut? Sehr, sehr ergreifendes Beispiel für das ist Jesus im Garten von Gethsemane. Er hatte dort vor Augen gehabt und er ist auf die Knie gebetet, sein Schweiß ist Blut gewesen. Und er hat gesagt, nein, nicht mein, sondern dein Wille, Herr, soll geschehen. So wie du willst, auch wir mir wieder im Unser Vater, dein Wille geschehe. Und auch mir sollet Dürre haben. Wer betet, tut es anhaltend machen. Jesus erzählt das Gleichnis, um den Jüngern zu zeigen, dass sie beten sollen und nicht nachlassen. Ich lese aus dem Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Er erzählte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass man allezeit beten und nicht müde werden sollte. Und er sagte, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war auch eine Witwe in dieser Stadt, die kam zu ihm und sagte, schaffe mir Recht gegenüber meinem Gegner. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich doch, weil mir diese Witwe so viel Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht zuletzt kommt und mich ins Gesicht schlägt. Da sagte der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht auch seinen Auserwählten Recht verschaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, und sollte er es mit ihnen lange hinaufziehen? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich Recht verschaffen. Wir dürfen zu Gott kommen. Und wir dürfen vertrauen, dass er uns zu unserem Recht verhilft. Amen. Wir werden beten miteinander.